Corso. Kunst und Pop.
Mit Christoph Reimann aus der Corso-Redaktion. Hallo. Also, dass es ein neues Album von Beyoncé gibt, das haben wir wohl alle mitbekommen. Renaissance, so der Name. Das jetzt für uns Interessante. Ein Song darauf, der ist inzwischen nicht mehr so, wie er ursprünglich war. Der Song Heated. In der ersten Version hat der Beyoncé ein Wort benutzt, das Menschen mit Behinderung herabsetzt. Klar, da kam die Kritik aus dem Internet schnell und Beyoncé hat gehandelt, sie hat eine neue, unverfängliche Version des Songs aufgenommen und mit dieser Form der Korrektur ist sie nicht die einzige in letzter Zeit. Sind Re-Recordings dieser Art ein neues Phänomen und wenn ja, was steckt dahinter? Darüber haben wir mit Udo Dahmen gesprochen, dem künstlerischen Direktor der Pop-Akademie Mannheim. Hallo.
Ja, ich grüße Sie. Einen schönen guten Tag.
Beyoncé war nicht die einzige in letzter Zeit. Ein paar Wochen vor ihr gab es einen ähnlichen Fall bei Lizzo. Auch die hatte dasselbe Wort verwendet in einem ihrer Songs. Auch sie hatte nach viel Kritik in sozialen Netzwerken eine neue Version ohne das Wort rausgebracht. Bevor wir zu Beyoncé kommen, wie würden Sie das Handeln von Lizzo beschreiben, bewerten? Hat sie das Richtige gemacht?
Ich denke, ja. Und das kann natürlich im Hintergrund von R&B, aber auch von Hip-Hop sein, weil dort oftmals ja durchaus eine etwas deftigere Sprache benutzt wird und auch Slangworte benutzt werden, die tatsächlich herabsetzend sein können. Ich glaube, dass viele KünstlerInnen in der Zukunft auch ihre Texte noch mal ein bisschen genauer überprüfen werden und möglicherweise im Vorwege schon entsprechend reagieren. Aber ich würde nicht ausschließen, dass auch einzelne Bevölkerungsgruppen, das war ja in dem Fall bei Lizzo und Beyoncé ähnlich, sich da eben auch herabgesetzt oder sogar angegriffen fühlen.
Der Unterschied ist ja zwischen Beyoncé und Lizzo der Zeitpunkt. Also als Beyoncé diesen Song Heated rausgebracht hat vor einigen Wochen, da gab es schon den Wirbel um Lizzos Songs. Das heißt, Beyoncé und Team, die dürften eigentlich gewusst haben, was sie erwartet. Aber sie haben sich dazu entschieden, dieses betreffende Wort erstmal drin zu lassen. Da könnte man doch jetzt vermuten, dass dahinter ein Marketingkalkül steckt, weil immerhin sorgt soweit ja auch für Gesprächsstoff.
Absolut. Die Frage ist wirklich, ob so eine Absicht dahinter steht oder ob man einfach für sich in seiner Sprache authentisch bleiben möchte. Ich kann ja da auch nur spekulieren an der Stelle. Aber natürlich sind solche Folgen heutzutage an vielen Stellen in der Gesellschaft abschätzbar, weil Minderheiten auch sich an vielen Stellen berechtigterweise diskriminiert fühlen können und dann solche Dinge eben auch eine Rolle spielen werden.
Man kann natürlich auch sagen, KünstlerInnen, die ihre Texte korrigieren im Nachhinein, die machen sich damit auch anfällig für Hetze aus dem Cancel-Culture-Lager. Also Leute, die sagen, Beyoncé würde sich dem Diktat der politischen Korrektheit unterwerfen.
Naja, also ich glaube, wir sind gesellschaftlich insgesamt in einem erheblichen Veränderungsprozess, was Diversity anbetrifft und an vielen Stellen eben ist ein sensiblerer Umgang auch mit Worten sicher vonnöten und von daher ist natürlich eine Überprüfung doppelt wichtig.
Aber wissen Sie, wie das abläuft? Also da gibt es doch sicherlich Anwälte, Juristen, die die Texte vorher checken, oder nicht?
Das muss nicht unbedingt so sein. Bei Beyoncé würde ich das aber durchaus mir vorstellen können. Aber natürlich ist erstmal die künstlerische Freiheit das Absolute, von dem wir ausgehen können. Und bei einem neuen oder jüngeren Künstler oder auch bei Lizzo gehört das ja auch zur Authentizität, auch ein bestimmter Slang-Zusammenhang. Aber wie eben schon gesagt, ist es für die Zukunft sicher sinnvoll und wichtig, auch diese Sensibilität bei sich selber zu entwickeln. Wir sind da sicher alle in einem Lernprozess an vielen Stellen.
Wenn Songs beliebig verändert werden können, auch im Nachhinein, müssen wir uns dann eigentlich von der Idee eines Originals verabschieden?
Na, das würde ich so nicht sagen, aber es gibt ja immer das Original zu einem gewissen Zeitpunkt. Das ist ja auch nicht neu. Also es gibt viele Komponisten auch in der langjährigen Geschichte der Popmusik, die im Nachhinein dann auch nicht mehr so überzeugt vom Original waren und aus unterschiedlichsten Gründen dann überarbeitet haben. Aber es gibt immer auch hier die Urfassung.
Mhm. Es gibt ja nicht nur diese Re-Recordings der Art, über die wir gerade sprechen. Ich meine, spätestens seit den 70ern gibt es ja eine ganze Remix-Kultur. Und als zum Beispiel vor ein paar Jahren Kanye West sein Album The Life of Pablo rausgebracht hat, da hat er nach der Veröffentlichung weiter dran gearbeitet. Oder zum anderes Beispiel die Künstlerin Kelela, die hat vor ein paar Jahren so ein Remix-Album ihres eigenen Albums rausgebracht. Da frage ich mich, und das frage ich jetzt Sie, wie konstituiert sich die Identität eines Songs?
Ja, man muss einen Song immer auch unter dem Gesichtspunkt des Zeitgeistes sehen, also des Zeitpunktes des Entstehens. Und gerade in der populären Kultur ist das ein entscheidender Zusammenhang. Es ist auf der einen Seite die Persönlichkeit der KünstlerIn, auf der anderen Seite eben ihr Text, ihre Musik und natürlich der Zeitgeist in Verbindung mit dem Publikum zu der Zeit der Veröffentlichung. Und vor diesem Hintergrund entsteht ein Erfolg, möglicherweise auch für eine bestimmte Zielgruppe, die gerade diese Musik interessant findet. Und wir finden bei vielen Künstlern aus den unterschiedlichsten Bereichen immer wieder Re-Recordings eigenen Materials, auch aus unterschiedlichen Gründen. Also ein ganz klassisches Beispiel ist Layla von Eric Clapton, das dann in der Unplugged-Version ja nochmal ein Riesenhit war. Und das vor dem Hintergrund, dass MTV eben dieses Unplugged-Konzert damals veröffentlicht hat.
Im Moment gibt es ja auch diesen NFT-Hype. Da geht es dann wiederum darum, das Original zu kaufen. Eben zum Beispiel eines Songs. Ist das nicht auch irgendwie eine absurde, gegenläufige Entwicklung zu eben solchen Re-Recordings und Remixen? Weil da wird dann wieder nach einem Original gesucht.
Absolut. Also das ist sicher keine absurde Entwicklung, sondern eigentlich eine zwangsläufige, weil so wie Kunst entsteht, ist ja auch immer das Gefühl des Originären und des Originellen ein entscheidender Faktor. Popkultur insgesamt hat die Vermassung natürlich als ein wesentliches Element immer beinhaltet. Aber auch da sind ja Entwicklungen entstanden, vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren. Denken wir an das, was man Alternative oder Independent nennt, wo eben dann sehr, sehr unterschiedliche Zusammenhänge musikalisch eben unter einem Dachbegriff sich versammelt haben und wo eben die Originalität, die Eigenständigkeit der Musik einen ganz entscheidenden Punkt hatte. Und wo eben möglicherweise von meinem Artist ich auch ein Original kaufen kann, dass, wenn wir an die bildende Kunst denken und dann das eben dann möglicherweise aber in ähnlicher Form vom Künstler auch an anderer Stelle nochmal erzeugt werden kann, aber in sich originär ist. Und ich glaube, dass das durchaus einen Bedarf auch hat und auf der anderen Seite auch ein Bedürfnis der Künstler ist, originell und originär zu bleiben.
Das sagt Udo Dahmen. Er ist der künstlerische Direktor der Pop-Akademie Mannheim. Vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Ja, und das war auch der Corso-Podcast für heute. Den kann man abonnieren überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christoph Reimann. Vielen Dank fürs Zuhören.